Talk mit Tees.
Ja, dann war ich einmal eingebrochen und kurz darauf, das war nicht schlimm, ein zweites Mal und da steckte ich dann richtig tief drin. Die sind ohne zu bellen sofort auf mich zu, haben mich dann eingekreist. Ich habe mich dann um die eigene Achse gedreht, habe versucht, die mit meinen Wanderstöcken zurückzuhalten. Als wir dann im Death Valley angekommen waren, ausgerechnet dann, kam schon eine richtige Hitzefälle mit über 40 Grad im Schatten. Also man kann sich nicht vorstellen, wie der Durst, sobald die Temperaturen über 40 Grad sind, nach oben geht.
Guten Tag, mein Name ist Christian Thees und dies ist Teil 2 meines Podcasts mit Gerald Klamer, mit dem wir vor einiger Zeit schon mal gesprochen haben, über seine Tour 6000 Kilometer durch den deutschen Wald. Dafür hatte er seinen Job als Förster, seine Wohnung, sein Auto aufgegeben. Er war aber nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern zuletzt auch in den Urwäldern der Karpaten oder auch in der Wüste der USA, zum Beispiel durch das Tal des Todes, durch das Death Valley. Vor kurzem waren wir per Leitung verbunden und jetzt waren wir eigentlich in Stuttgart verabredet. Ich hatte 2 Stunden Puffer eingeplant, aus Baden-Baden kommend, und dann fiel ein Regionalzug aus. Der andere kam so spät, dass ich wohl den Anschluss in Karlsruhe nicht mehr bekommen würde. Und dann schrieb ich ihm, möglicherweise klappt es nicht. So, dann habe ich aber in Karlsruhe den Zug bekommen, in einem 45 Sekunden Umstieg, rein in den ICE, Tür hinter mir zu, Pfeife und Abfahrt. Ich schreibe ihm, klappt alles. Eine Viertelstunde später bleibt der Zug dann aber kurz hinter Karlsruhe stehen und fuhr dann erstmal nicht weiter, wegen einer kaputten Weiche. Und dann rollte der Zug irgendwann zurück. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich würde es nicht rechtzeitig nach Stuttgart schaffen, aber irgendwie zurück nach Baden-Baden. Also schrieb ich ihm wieder, entweder müssen wir es irgendwann später mal machen oder aber wir kriegen dann doch noch ein Studio per Leitung. Und das war dann auch so. 2 Stunden später als geplant haben wir dann am Ende eine Leitung geschaltet. Er als Stuttgarter war an dem Tag flexibel und fuhr ja sowieso mit dem Fahrrad ins Studio. Witzigerweise, als ich dann im Studio saß, kam ich auch nicht mehr in mein Computerprogramm rein, weil mein Passwort auf einmal nicht mehr ging. Es war ein komplett verkorkster Tag. Oder eben auch nicht ganz, denn es folgte zumindest ein extrem interessantes und auch schönes Gespräch, das allerdings mein Vertrauen in Hunde nicht gerade gestärkt hat. Viel Spaß bei diesem Talk mit Thees.
Ein Podcast von SWR 3.
Ja, hallo Christian. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns nochmal unterhalten.
Wir wollten dieses Gespräch definitiv weiterführen, denn beim letzten Mal ging es um deine 6000 Kilometer, die du durch die deutschen Wälder gewandert bist damals. Und jetzt gab es aber mittlerweile auch wieder ein neues Projekt und über das wollen wir heute sprechen. Das ist der Urwald. Wir haben noch ein paar andere Abenteuer auf Lager, so ist es jetzt nicht. Aber lass uns über den Urwald sprechen, den es in Deutschland ja schon lange nicht mehr gibt. Und wir haben aber in Europa, haben wir immer noch Urwald. Und du bist quasi durch die wilden Wälder der Karpaten gewandert. Das ist eine Waldwildnis, vom Menschen noch fast unberührt. Es ist auch UNESCO-Weltnaturerbe. Das Ganze erstreckt sich über Polen, Rumänien und die Slowakei. Und du hast es auch aufgeschrieben, diese Erlebnisse dort, was auch immer du beobachten konntest in dem Buch Durchs wilde Herz der Karpaten. Herzlich willkommen.
Danke.
Du, ich bin ja neulich, bin ich ja erst bei Berchtesgaden, bin ich ja so ein bisschen durch einen Zauberwald. Kennst du den zufällig? Der sieht so ein bisschen verwunschen aus. Der ist an einem See, ich glaube am Untersee, bei Ramsau, bei Berchtesgaden. So, da gibt es diesen Zauberwald und diesen See. Und was mir da aufgefallen ist, und das hat mich aber auch fasziniert, das ist, wenn ein Baum aus einem riesigen Stein rauswächst. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie geht das? Darunter ist doch Stein. Wie kann ein Baum aus einem Gestein herauswachsen?
Ja, ich habe diesen Baum jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich das so nicht sagen. Ja,
aber du kennst doch diese Riesensteine, die sind 1-2 Meter hoch, ja, ja. Und dann wächst daraus ein Baum.
Ja, also manchmal reichen ja auch schon kleinste Humusansammlungen. Also ich kann mich zum Beispiel an Ruinen im Pfälzerwald erinnern, so Burgruinen, so aus Sandstein, wo man ja auch denkt, ja, das ist nackter Stein. Aber im Laufe der Zeit ist da doch ein bisschen Humus vielleicht von den Vögeln herbeigebracht und als erstes siedeln sich ja Moose an. Naja, und dann schafft es ein Baum dann schon auch, da drauf zu keimen. Und wenn er mit seinen Wurzeln dann irgendwie irgendwo ans Wasser gelangt, dann kann er da schon drauf wachsen.
Man kann sich da gar nicht vorstellen, dass der irgendwie ans Wasser kommt. Also der Stein ist dann wirklich so an die 2 Meter hoch. Und erstmal, dass sie überhaupt da die Wurzeln fassen. Aber da sind dann so kleine Spalten, wo die Wurzeln sich so reingraben. Also die Kraft besitzen die dann schon.
Ja, das machen die und sie schaffen es auch mit so ganz kleinen Haarwurzeln, nennt man die, in die feinsten Klüfte vorzudringen, die man so fast gar nicht sieht. Und ja, aber letzten Endes geht's doch darum, ans Wasser zu kommen irgendwo.
Man steht davor und denkt, irgendwas stimmt an diesem Bild nicht. So, offensichtlich gibt es in den Karpaten diese Art von Bäumen nicht. Du hast ja diese Reise begonnen, als es noch relativ winterlich war. Und auch ein erfahrener Wanderer unterschätzt mal eine Schneelandschaft, richtig?
Ja, ich bin am 27. März los und da ist es bei uns ja schon richtig frühlingshaft. Und natürlich wusste ich, dass es in Karpaten rauer ist und sich der Winter da länger hält. Aber dass, als ich losgegangen bin, schon auf 500 Meter noch eine fast geschlossene Schneedecke ist, das hätte ich so nicht erwartet. Ist auch tatsächlich dort in der Slowakei nicht mehr jedes Jahr so. Ich habe dann einen Wanderer getroffen tatsächlich. Der sagte mir, dass mittlerweile auch häufig schon am 1. März gar kein Schnee mehr da sei. Das war vor 20 Jahren natürlich noch komplett anders. Aber auch da hat sich das Klima mittlerweile schon ein bisschen geändert. Aber 2022, als ich losgewandert war, war tatsächlich noch mal ein richtig schneereiches Jahr.
Ja, und du stecktest irgendwann im Schnee drin. Du beginnst auch mit dieser, ja, fast schon ein bisschen auch dramatischen Szene. Beginnst du auch deinen Bericht? Du stecktest in einem Schneehang fest und konntest dich im Prinzip aus eigener Anstrengung erst einmal nicht befreien. Was ist dir durch den Kopf gegangen in der Sekunde?
Das kann nicht sein, dass ich hier nicht aus dem Schnee rauskomme. Ich steckte zwar bis zum Schritt mit einem Bein drin und das war schon ein ziemlich steiler Hang, deswegen hang ich da so relativ komisch. Aber erstmal konnte ich es überhaupt nicht glauben. Und an dem Tag, der Schnee war auch überhaupt nicht weich, sondern der hat mich bis dahin sehr gut getragen. Und ja, dann war ich einmal eingebrochen und kurz darauf, das war nicht schlimm, ein zweites Mal und da steckte ich dann richtig tief drin. Und ja, erstmal konnte ich mich mit einiger Anstrengung auch nicht befreien. Aber dann habe ich mir ja nochmal einen richtigen Ruck gegeben und der Ruck war dann viel zu heftig, sodass ich zwar rausgekommen bin, dann aber gleich rücklings mich mehrfach überschlagend den steilen Hang runtergepurzelt bin. Und ja, das war natürlich dann schon ein richtiger Schock.
Was ist der natürliche Reflex, wenn man erst einmal nicht weiter weiß, es ist ja relativ einsam, ruft man trotzdem in der Hoffnung, dass vielleicht doch ein anderer Wanderer irgendwo in Hörweite ist?
Nein, da, wo ich da in der Schlucht war, da war ich ja schon viele Stunden, also auch am Tag vorher war ich losgegangen. Und da gibt's keine Wege und das war völlig klar, dass da um die Zeit mit Sicherheit kein anderer Mensch unterwegs ist. Da blieb mir tatsächlich nur, mich auf mich selber zu verlassen.
Hätte auch die Möglichkeit bestanden oder das Risiko, dass du dich nicht selber befreien kannst? Also rein theoretisch?
Nein, also das habe ich noch nie gehört, dass jemand aus so einem Schnee überhaupt nicht rausgekommen ist.
Naja, spätestens wenn es schmilzt, ne? Aber dann könnte es zu spät sein.
Naja, zur Not hätte ich irgendwie versuchen müssen zu graben oder sonst was. Also das wäre schon irgendwie gegangen.
Okay.
Was mir danach passiert ist, das war potenziell natürlich viel gefährlicher. Ich bin nämlich ungefähr 30 Meter den Steilhang runtergepurzelt, im Bachbett aufgeschlagen, das Bachbett. Ja, da sind wir bei deinen Felsen. Das war nämlich voller Felsbrocken. Da war auch kein Schnee mehr. Der war also klar wegen dem Wasser und Schlamm schon getaut. Und da hatte ich ziemlich viel Glück, dass ich mir da auch nichts Ernstes bis auf ein paar Blutergüsse getan habe.
Und das alles zu Anfang einer Reise. Und du hast dich ja auch gefragt, wie du schreibst in dem Buch, dass du in der Sekunde ganz am Anfang überlegt hast, ist es das Risiko wert? Rein rhetorische Frage oder wie lange war sie auch ernst gemeint?
Tatsächlich rein rhetorische Frage. Also ich habe viele fragen mich, warum bist du denn schon praktisch im Winter losgegangen? Ich wollte tatsächlich ganz bewusst den Übergang der Jahreszeiten erleben. Aus dem Winter ins Frühjahr und dann vom Frühjahr in den Sommer. Weil so dieser Wechsel der Jahreszeiten ist natürlich so das Schönste. Und das war also eine bewusste Entscheidung, die ich eigentlich auch nicht wirklich bereut habe.
Wenn man mitten in der Natur ist und das wirklich rund um die Uhr, bekommt man diesen Wechsel der Jahreszeiten eigentlich so richtig mit, weil du ja wirklich jeden Tag da bist. Man sieht das Gras ja auch nicht wachsen. Aber weißt du, wenn ich 5 Tage mal nicht raufgeguckt habe und dann sehe ich sofort, oh, das ist jetzt aber gewachsen. Nur wenn ich die ganze Zeit zugucke, dann sehe ich nichts. Ist das nicht bei dir auch so, mitten im Wald?
Ja, da kriegt man schon aber was mit. Und vor allen Dingen hat es sich auch manchmal an einem einzigen Tag schon vom Winter in den Frühjahr verwandelt. Ja, nämlich, wenn ich aus größerer Höhe, wo noch kompletter Winter war, ein bisschen tiefer abgestiegen sind. Da reichen oft schon ein paar hundert Meter zu. Und in diesen beiden Schluchten, wo der Vorfall war, als ich dann etwas tiefer gekommen bin, da waren die ersten Buchenblätter schon gerade aus ihren Hüllen raus. Also da war der Frühjahr voll im Vormarsch.
Okay. Sag mal, Schneeschuhe waren ganz am Anfang bei dir noch kein Thema, ne?
Ja, ich hatte zunächst keine Schneeschuhe mit. Ich dachte eigentlich aus meinen vorhergehenden Erfahrungen, dass der Schnee im Frühjahr in der Regel doch ziemlich kompakt ist und man da ganz gut drauf laufen kann. Also ich bin zum Beispiel schon mal einen Monat komplett in Südnorwegen im Schnee gewesen, im Juni, wo da ja auch eher noch Winter ist. Das hat auch sehr gut geklappt. Und deswegen war mein Kalkül, dass es da in den Karpaten auch so funktionieren würde. Aber da bin ich tatsächlich stellenweise sehr tief eingebrochen, was dann auch dazu geführt hat, dass ich mir irgendwann Schneeschuhe besorgt habe.
Schneeschuhe gehen ist gar nicht so einfach, oder?
Naja, es ist ganz interessant auf jeden Fall. Ich zeige das in meinen Vorträgen gerne auf dem ersten Bild. Da habe ich die nämlich falsch rum angezogen. Man muss das ja auch erstmal wissen, dass es bei Schneeschuhen auch rechts und links gibt. Und war es für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man watschelt doch eher so ein bisschen dahin. Aber erstaunlich fand ich das mit der Zeit, dass ich dann bemerkt habe, dass man auch ziemlich steiles Terrain rauf und runter ganz gut damit bewältigen kann, weil die haben ja vorne so Zacken, so dass man dann halt auch nicht total den Schnee runtergleitet, und man hat da schon einen ganz guten Halt mit, und ich fand es schon erstaunlich, was für ein Terrain man auch mit Schneeschuhen belaufen kann.
Hast du jemals gedacht, eigentlich sieht es ja wirklich auch ein bisschen albern aus mit so Schneeschuhen. Wenn ich das in irgendwelchen Fernsehserien sehe, wenn sie durch den Schnee oben warten, es sieht immer so ein bisschen albern aus.
Naja, einmal war es mir vor allen Dingen richtig peinlich. Da war ich mit einem echten Kenner unterwegs, ein slowakischer Naturfilmer, Andrej Barat, Erik Ballas. Und der war natürlich seit Kindesbeinen an auf Schneeschuhen und Skiern. Und ich bin dann hinter ihm her. Das war auch noch am Anfang. Da hatte ich noch nicht viel Erfahrung mit den Schneeschuhen gesammelt. Naja, und ich habe mich dann auch immer mal wieder, bin ich über die eigenen Füße gestolpert und mich hingelegt. Und einmal habe ich mich dabei so hingelegt, dass ich sogar einen von meinen Wanderstöcken verbogen habe. Aber glücklicherweise hat er dann den Rest der Tour noch gehalten. Oft ist es ja so, wenn ein Wanderstock einmal verbogen ist, dann bricht er irgendwann. Ja. Aber das war diesmal bei mir nicht der Fall. Aber da habe ich mich schon recht albern gefühlt.
In der Slowakei brauchtest du dann, glaube ich, die Wanderschuhe nicht mehr, ne?
Die Schneeschuhe?
Die Schneeschuhe, die Wanderschuhe. Ohne Wanderschuhe geht hier nichts.
Ja, doch, die habe ich schon relativ lange gebraucht. Die hatte ich dann in Rumänien auch noch im Einsatz.
Sogar das?
Ja, ja.
Dann gehen wir mal zuerst in die Slowakei mit dir. Du bist dort Wölfen begegnet. Wie dicht bist du an die Wölfe rangekommen?
Ja, das war ein ganz tolles Erlebnis. In der Nacht oder am Nachmittag hatte ich mein Lager aufgeschlagen, weil es schon recht früh, weil es stark geregnet hat. In der Nacht war das Wetter umgeschlagen. Es war dann richtiger Frost, so dass am Morgen, als ich bei Sonnenaufgang losgegangen bin, halt auch alles zu hören war im steif gefrorenen Laub. Naja, und kaum war ich losgegangen, habe ich schon ein Trappeln gehört. Ich schaue dann auf und sehe einen Wolf. Insekten. Der war vielleicht 30, 40 Meter entfernt, aber nur wie ein Schemen, dann ist er schon im Unterholz verschwunden. Aber eindeutig, ich konnte ihn eindeutig identifizieren. Ich habe also schon etliche Male wilde Wölfe auch in freier Wildbahn gesehen. Naja, aber dann bin ich ein Stück weiter gegangen, in einen sehr schönen Urwald Havišova, hatte meinen Rucksack abgelegt, um eine mächtige Buche zu fotografieren. Ich höre es wieder trappeln und dann kommt ein Wolf, vielleicht, ich weiß es nicht, derselbe, auf mich zugezogen, so bis auf 40, 50 Meter. Und das war ein riesiger Wolf, der größte, den ich bis dahin gesehen hatte. Dann hat er mich bemerkt und ist auf dem Absatz kehrt und war weg. Also das ganz normale, natürliche Verhalten der Wölfe. Aber ein fantastisches Erlebnis, diesem Symbol der Wildnis in diesem wilden Wald zu begegnen.
Inwiefern kann das auch gefährlich werden? Ein Wolf? Ich meine, er reißt Schafe, das wissen wir. Vor Menschen hat er grundsätzlich Angst?
Ja, er hat vor Menschen eigentlich grundsätzlich Angst, weil Wölfe sind ja jahrhundertelang gejagt worden. Und auch heute noch geschieht das natürlich in den meisten Regionen und Ländern. Von daher kennt man eigentlich wirklich verifizierte Berichte, dass Wölfe jetzt Menschen angefallen haben, überhaupt nicht. Es gibt zwar immer mal wieder solche Meldungen, aber im Nachhinein stellen die sich in der Regel als nicht wahr heraus.
Du bist auf deiner Reise natürlich auch diversen Menschen begegnet, die auch ihre kuriosen Lebensgeschichten mit sich herumtragen. Ich glaube, Erik war zum Beispiel einer. Was war mit Erik nochmal? Was hat der gemacht? Wie kam der dahin?
Ja, jetzt zu dem Zeitpunkt, als ich ihn getroffen habe, war der Naturfilmer. Der hat auch schon ein paar sehr schöne Filme über die Karpaten gedreht. Aber in seiner Jugend, so mit 15, 16, war der Punk. So richtig, wie man sich das vorstellt. Irokesenschnitt, orange Haare und so weiter. Und er hatte sich da schon sehr früh für die Nationalparks eingesetzt, also dass die auch wirklich wild bleiben. Das ist ein Riesenthema in der Slowakei. Hatte dann aber Forstwirtschaft studiert und sehr schnell aber gemerkt, dass ihn eigentlich nicht die Waldbewirtschaftung wirklich fasziniert, sondern eher der wilde, vom Menschen unbeeinflusste Wald. Und dann ist er also diesen Weg des Naturfilmers eingeschlagen.
Das war Erik. Das war so eine angenehmere Begegnung. Es gab aber auch die unangenehmeren Polizisten, die sich für dich interessiert haben, die laufen dir immer mal wieder über den Weg, oder? Denn du bist denen als einsamer Wanderer doch immer mal wieder suspekt. Denen in der Slowakei aber sowieso.
Ja, denen in der Slowakei vor allen Dingen, weil ich da in unmittelbarer Grenze der ukrainischen Grenze unterwegs war, also nur 2-3 Kilometer abseits. Und ja, die haben mich im Wald gejagt, wenn man so will. Und ich habe mich dann aber zu erkennen gegeben. Die haben mich natürlich erst sehr barsch angesprochen, Pass verlangt, was ich denn da mache, wo ich die letzten Nächte war. Und irgendwann entspannte sich die Situation. Ich habe dann nochmal nachgefragt, warum kontrolliert ihr denn hier so intensiv? Da wurde mir zunächst was von Routinekontrolle gesagt. Aber tatsächlich, das stellte sich im weiteren Verlauf der Diskussion heraus, ging es um die Leute, die über die grüne Grenze kommen. Das sind hauptsächlich
aus der Ukraine, ne?
Aus der Ukraine, das sind hauptsächlich Männer, die da nicht am Krieg teilnehmen wollen.
Männer unter 60.
Männer unter 60. Die Ukraine hatte ja ein Ausreiseverbot für ältere Männer, also für Männer bis 60 verhängt. Und ja, offenbar kommen da jeden Tag Leute über die grüne Grenze.
Was machen die slowakischen Polizisten mit denen dann?
Sie haben mir versichert, dass sie die aufnehmen würden, dass diese Leute auch Asyl erhalten. Mhm. Aber nach dem, was die da angestellt haben und wie die dann auch über die Ukrainer gesprochen haben, habe ich da doch große Zweifel, ob das alles so ist. Ich hatte dann noch mal eine andere Polizistenbegegnung, die eigentlich ganz nett war und auch völlig, also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war zwischen den einzelnen Urwaldgebieten immer per Anhalter unterwegs. Da war ich an einer ganz abgelegenen Straße, wo ich dachte, ja, hier kann ich jetzt stundenlang stehen, bis mich jemand mitnimmt. Aber dann hielt ein Polizeiauto und ich dachte, nein, nicht schon wieder, die wollen jetzt meinen Pass sehen und so weiter. Das kannte ich schon, auch von ein paar anderen Begegnungen. Aber nee, die wollten nicht meinen Pass sehen, haben mich gefragt, wo ich hin will. Ich sagte, ja, ich will über die Berge zu dem und dem Ort. Und die sagten, ja, eigentlich fahren wir da nicht hin, aber wir nehmen dich mal mit. Kein Problem. Und ich sagte, ja, okay. So, dann saß ich in dem Polizeiauto drin und das war eine absolut lustige Stimmung. Wir haben nur Witze gemacht.
Auf Englisch das Ganze?
Auf Englisch, die sprachen gut Englisch. Ich wollte dann natürlich wissen, als uns ein Holztransporter entgegengekommen ist, ob sie die denn auch mal kontrollieren, weil illegale Holzeinschlag und damit auch Holzabtransport ist natürlich ein Riesenthema da. Da war dann die Stimmung aber nicht mehr ganz so gut und da wollten die auch nicht viel zu sagen.
Da drücken sie ein Auge zu.
Das Gefühl hatte ich.
Fließen da Schmiergelder unter Umständen?
Das ist nachgewiesen, dass auch dass Korruption, wie gesagt, ein sehr großes Thema ist in Rumänien. Natürlich ist nicht jeder da korrupt, das kann man auch nicht jedem unterstellen. Es hat zum Beispiel auch schon Morde an Förstern gegeben, die sich sicherlich diesem illegalen Holzeinschlag entgegengestellt haben. Aber ja, was ich so gehört habe, ist tatsächlich Korruption weit verbreitet.
Nochmal zu den slowakischen Polizisten, als die gefragt haben, wo haben sie denn die letzten Nächte verbracht? Was ist die Antwort, die man nicht geben darf?
Ich habe denen ganz wahrheitsgemäß geantwortet, dass ich halt im Wald war und irgendwo im Wald mein Lager aufgeschlagen habe. Das ist da auch nicht so wie in Deutschland, dass das Zelten im Wald verboten ist. Also die haben damit überhaupt kein Problem gehabt. Sie wollten es halt nur wissen.
In der Ukraine bist du also nicht gekommen, stattdessen dann weiter gewandert in den rumänischen Karpaten, hast du gesagt. Das ist ja auch das Gebiet, wo 2/3 aller Urwälder der Europäischen Union wachsen. Rumänien ist das Land, wo quasi 80% der noch verbliebenen Urwälder, ne, also noch sind. Das Problem, und du hast es gerade angedeutet, das sind große Holzkonzerne, die sich da angesiedelt haben und die da abholzen auf Teufel komm raus. Wer sind denn die bösen Abnehmer?
Naja, zunächst muss man ja sagen, Rumänien ist 2007 EU-Mitglied geworden. Und unmittelbar vor dem Beitritt haben sich große Holzkonzerne, hauptsächlich aus Österreich, rund um den Karpatenbogen herum angesiedelt. Und das war natürlich klar, dass die dann auch sehr viel Holz brauchen. Es war auch von vornherein klar, diese Werke sind wirklich riesig. An einem bin ich auch vorbeigefahren, dass der rumänische Wald mit nachhaltiger Nutzung überhaupt nicht dafür ausreicht. Ja, dieser Holzhunger hat natürlich dann auch zu illegalen Einschlägen geführt, aber zum Beispiel auch dazu, in Rumänien war ja ein kommunistisches Land bis 1990. Man hat dann einen ganzen Teil des Waldes den ehemaligen Eigentümern zurückgegeben, also Privatwaldeigentümer. Und das war zum Teil zur selben Zeit, wo diese großen Holzkonzerne sich angesiedelt haben. Dadurch sind die Preise unheimlich gestiegen und viele Leute haben dann ihren Wald gleich kahl geschlagen. Und zwar zum Teil auf Hunderten von Hektar Fläche am Stück. Wobei offiziell in Rumänien auch Kahlschläge nur bis zu 3 Hektar Größe erlaubt sind. Mhm. Also das ist mit Sicherheit ein ganz großer Punkt. Was mich ziemlich verblüfft hat, ist, der größte private Waldbesitzer in Rumänien ist IKEA. Tatsächlich. Der schwedische Konzern, den ja bei uns auch jeder kennt. Ja. 50.000 Hektar gehören denen inzwischen. Und natürlich bewirtschaften die nicht nur ihren eigenen Wald, sondern sie haben dann auch natürlich Verflechtungen mit diesen Konzernen, wo es halt dann auch schon Skandale gegeben hat, zum Beispiel was die Zertifizierung angeht.
Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben beim Möbel kaufen?
Naja. Schlechtes Gewissen sollte man vor allen Dingen haben, wenn man alle 2 oder 3 Jahre sich neue Möbel anschafft. Das ist ja letzten Endes das Geschäftsmodell von IKEA und anderen. Billige Möbel zu, naja, ich sag mal, nicht der besten Qualität herzustellen, die dann aber nach kurzer Zeit wieder ausgetauscht werden. Bei Möbeln, wie bei allem, sollte es gelten, dass man Dinge möglichst lange nutzt. Mhm. Und ja, Möbel kann man durchaus auch 20 Jahre nutzen. Das muss nicht sein, dass man da alle 2 bis 3 Jahre neue hat. Und dann würde ich kein schlechtes Gewissen haben, um auf diese Frage klar zu antworten.
Ganz kurzer Exkurs nochmal zwischendurch. Wir reden hier von den Urwäldern, von den verbliebenen Urwäldern, also wirklich von Menschenhand, so gut wie unberührt. Was unterscheidet einen Urwald von unserem ganz normalen Laubwald, Nadelwald, wie wir ihn hier auch in Deutschland kennen? Was ist nochmal typisch für einen Urwald? Denn es klingt ja erstmal so wahnsinnig exotisch. Sieht der so ganz anders aus?
Genau, so wahnsinnig exotisch ist das Stichwort. Viele Leute werden bei dem Begriff Urwald sicher an Regenwälder am Amazonas oder am Kongo denken. Aber diese Urwälder, über die wir jetzt reden, das sind Wälder, die den Wäldern, die von Natur aus bei uns wachsen würden, eigentlich sehr stark ähneln. Also dieselben Baumarten, die Rotbuche spielt die größte Rolle. Daneben gibt es auch Fichten und Weißtannen dort, genauso wie bei uns. Was sich aber unterscheidet, ist, dass diese Wälder viel dichter sind. Die Bäume werden im Schnitt viel dicker, während man bei uns froh ist, wenn man ja eine Buche schon hat mit 70 oder 80 Zentimetern Durchmesser, kann man, wenn man sich umdreht in diesen Urwäldern, überall Bäume sehen, die mindestens einen Meter Durchmesser haben, zum Teil auch bis zum 1,50 Meter. Die sind dann halt dann auch nicht nur 100 oder wenn es hochkommt, 200 Jahre alt. In den rumänischen Karpaten gibt es Buchen, die sind 300 bis zu 500 Jahre alt. Also das Alter ist natürlich auch ein entscheidendes Kriterium für Urwälder. Was noch ganz wichtig ist, ist, dass sie sehr viel Totholz haben. Also man sieht fast überall abgestorbene Bäume, sei es liegend, sei es stehend. Mhm. Dazu muss man wissen, Totholz ist biologisches Gold im Wald. Es gibt also nichts, wo mehr Arten, egal ob Käfer, Spechte oder Fledermäuse, darauf angewiesen sind.
Ja.
Und zwei Zahlen nur. Also nach der letzten Bundeswaldinventur haben wir einen Totholzvorrat, also die Totholzmenge pro Hektar in Deutschland im Wald im Durchschnitt von 22 Kubikmeter. In Urwäldern, europäischen Urwäldern, sind das häufig über 200. Und ich habe einen gesehen, wo man das auch nachgemessen hat, da sind es über 400. Und das ist mehr tatsächlich, als wir im Schnitt an stehendem, lebendem Holz in Deutschlands Wäldern haben. Also diese Dichte der Urwälder mit dem Totholz, auch dem lebenden Holz, ist ein weiteres sehr starkes Unterscheidungsmerkmal, was auch dazu führt, dass da viel mehr Kohlenstoff gespeichert wird als in Wirtschaftswäldern.
Ja.
Und eine Sache, das fand ich ganz interessant, auf den letzten 10 Tagen hatte ich ja Begleitung von jemand aus Deutschland, den ich schon bei meiner Deutschlandwanderung getroffen hatte. Als wir da in einen sehr großen, über 5000 Hektar großen Urwald gekommen sind.
Das war jetzt aber kein Zufall, ne?
Also, das war ja natürlich kein Zufall. Den haben wir gezielt, angesteuert. Da sagt er, ja, ich merke hier was unter den Füßen. Das fühlt sich fast so an, als wenn man über ein Moor läuft. So nachgebend ist diese dicke Humusschicht des Waldes. Und das merkt man tatsächlich. Im Wirtschaftswald haben wir in der Regel nur eine relativ geringe Humusschicht, weil in den meisten Wirtschaftswäldern hat es in der Vergangenheit schon Kahlschläge oder Rodungen gegeben. Und auf Freiflächen wird der Humus unter Sonnenlicht sehr schnell abgebaut. Und das gibt es also in den mitteleuropäischen Laub-Urwäldern gar nicht. Und deswegen konnte sich da diese Humusschicht ansammeln über große Zeiträume. Und das merkt man unter den Füßen.
Mir war die Bedeutung von Totholz jetzt überhaupt gar nicht so klar. Ich bin ja neulich auch durch den Wald gegangen und da war wirklich wahnsinnig viel Totholz, dass ich kurz dachte, hat hier irgendeinen Sturm, Orkan durchgefegt. Warum gibt es hier so viel Totholz? Und mein erster Gedanke ist, na, das wird vom Förster doch demnächst abtransportiert.
Ja, das kann natürlich auch, ich weiß es nicht, was du da gesehen hast, aber wir sehen ja immer noch viele abgestorbene Fichtenbestände, die vom Borkenkäfer in der Regel umgebracht worden sind. Und die bleiben natürlich schon auch eine ganze Zeit stehen, bis sie dann irgendwann vielleicht geerntet werden. Das Stehenlassen ist übrigens keine schlechte Sache für den Wald an sich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und sag mal, ist denn bei uns mehr oder weniger jeder Baum irgendwann nach 100 Jahren auch mal abgeholzt worden? Also ist das bei uns so? Weil du ja sagst, in diesen Urwäldern, da werden die einfach dicker. Und bei uns eben nur 70 Zentimeter. Jetzt ist die Frage, warum? Weil sie nicht so lange wachsen dürfen, ne?
Genau. Der Altersschnitt im deutschen Wald liegt bei, ich glaube, 85 Jahren. Und das ist, wenn man das dann altern in europäischen Urwäldern, wie gesagt, gesagt, wir reden nicht vom Amazonas vergleicht, dann ist das ein Babyalter. Ne? Mhm. Also bei uns werden die Bäume einfach nicht dick und alt. Und sehr viele Organismen siedeln sich auch im höheren Alter erst an. Also das zweite oder dritte Drittel des Baumlebens ist für die meisten Organismen das viel interessantere. Zum Beispiel Flechten, die wachsen nur extrem langsam und können sich also deswegen auch in der Regel nur an sehr alten Bäumen ansiedeln.
Also es wird viel Schindluder getrieben, auch mit diesem so wichtigen noch verbliebenen Urwald. Aber es gibt glücklicherweise in Rumänien eine Naturschutzbewegung, die sich für den Erhalt der Urwälder einsetzt und hoffentlich auch einigermaßen erfolgreich ist. Es sind Urwaldforscher, es sind Aktivisten, die du auch getroffen hast und die, wie du schreibst, unter Lebensgefahr arbeiten. Warum?
Ja, wir hatten ja schon über das Thema Korruption ein bisschen gesprochen. In Rumänien gibt es eine regelrechte Holzmafia. Das muss man genau so wörtlich nehmen. Und jetzt nur eine Geschichte. Gabriel Paun, das ist wohl der bekannteste Waldaktivist in Rumänien, auch der wichtigste. Der ist 2015 von einer anderen Naturschutzorganisation wegen illegaler Rodungen gerufen worden. Man ist in den Wald gefahren. Er stieg aus dem Auto aus, um Fotos zu machen. Im selben Augenblick tauchte ein anderes Auto auf. Sechs Männer sind ausgestiegen, haben sich auf ihn gestürzt, ihn zu Boden gerissen, auf ihn eingetreten. Er hat dann seinen Begleitern im Auto zugerufen, fahrt hier weg, das kann richtig gefährlich werden. Die haben das Ganze aber mit ihren Handykameras gefilmt. Das haben die Angreifer dann mitbekommen, haben ausgerufen, wir müssen die kriegen, die dürfen nicht entkommen, wir müssen die totschlagen, die haben uns gefilmt. Daraufhin haben sie von Gabriel abgelassen, der konnte hochkommen, obwohl er mehrere Rippen gebrochen hatte, konnte entkommen. Und einer der Angreifer ist dann bei der Flucht des Autos unter den Wagen offenbar gekommen, war hinterher querschnittgelähmt, lag dann im selben Krankenhaus wie Gabriel. Er wusste, die werden im Zweifelsfall ihr Werk vollenden. Und er ist dann in einer Nacht- und Nebelaktion von Freunden aus dem Krankenhaus geholt worden und lebt seitdem im Prinzip auf der Flucht. Man stellt ihm trotzdem mit geheimdienstähnlichen Methoden nach. Man hat sein Handy schon gehackt und so weiter und so fort. Geschichten, die man sich kaum vorstellen kann, die man sonst nur im Zusammenhang mit Drogen kennt. Aber die gibt's tatsächlich auch im Zusammenhang mit Holz. Vielleicht nochmal zu dem Druck auf den Wald in Rumänien. Der, was den Laubwald, zum Beispiel die Buchen angeht, verstärkt er sich zurzeit ganz immens. Und der Hauptgrund dafür ist die hohe Nachfrage nach Energieholz inzwischen.
Also, welches Holz gibt besonders viel Energie?
Ja, Laubholz gibt wesentlich mehr Energie pro Kubikmeter als Nadelholz, weil das viel dichter ist. Und deswegen ist da in dem Zusammenhang auch Buchenholz sehr gesucht. Das hat die Preise sehr stark nach oben getrieben, bei uns, aber auch in den Karpaten. Ja, das führt eben dazu, dass inzwischen oder seit einigen Jahren schon auch verstärkt in die Buchenwälder und Buchenurwälder gegangen wird.
Hast du den Anwalt getroffen? Du hast ihn doch kennengelernt.
Mann, ja, ja,
ich habe ihn doch, wollte ich auch sagen. Ja, ihr seid euch doch begegnet dann. Ne?
Genau.
Ihr wart doch verabredet miteinander.
Genau. Wir waren auch längere Zeit, zwei Tage lang zusammen unterwegs, wo ich schon eine ganze Menge Einblicke auch erhalten habe.
Was gefährlich war für dich ein kleines bisschen, das waren ein paar Hunden, denen du begegnet bist. Hirtenhunde, die einen Schäfer begleiten. Ich glaube, so weiße Hunde, ne? So eigentlich so schöne weiße Hunde, die dich irgendwann eingekreist haben mal. Und einer hat aber auch wirklich zugebissen. Hattest du damit gerechnet, dass auch wirklich einer zubeißen könnte?
Das war am Anfang meiner Tour, war überhaupt noch keine Beweidungssaison, weil überhaupt noch kein Gras gewachsen war. Das hat dann tatsächlich bis Mitte Mai gedauert. Da war ich also schon zwei Monate unterwegs. Ich habe dann aber gemerkt, dass sich was verändert hat. Es roch plötzlich überall nach Schafen. Überall waren Schafköttel. Ich komme aus dem Wald raus, sehe, da ist eine Schafherde. Da sind Hunde, da sind zwei Schäfer. Mein erster Impuls ist zurück in den Wald, weil ich wusste, dass das gefährlich sein kann. Meine Freundin war ja im Jahr zuvor auch schlimm gebissen worden dort von Hirtenhunden. Ich bin dann aber trotzdem weitergegangen, weil ich dachte, die Schäfer werden ihre Hunde unter Kontrolle haben.
Und außerdem soll man auch Selbstbewusstsein zeigen. Ne? Man soll keine Angst spüren lassen.
Genau.
Also was ich nicht schaffe, wenn da ein Hund mich anbellt, dann versuche ich den zu umgehen. Ich schaffe das nicht.
Genau. Ich habe dann die Schäfer freundlich gegrüßt. Die haben zurückgegrüßt. Die Hunde haben mich bemerkt. Es waren 8 Hunde. Die sind ohne zu bellen sofort auf mich zu, haben mich dann eingekreist. Ich habe mich dann um die eigene Achse gedreht, habe versucht, die mit meinen Wanderstöcken zurückzuhalten. Aber tatsächlich hat dann einer von hinten doch gebissen. Ich habe natürlich die ganze Zeit den Schäfern zugerufen, mach doch mal was. Klar, die können kein Deutsch. Aber die haben schon verstanden, dass ich da in Bedrängnis bin.
Ja.
Und erst dann kam, als ich gebissen worden war, kam einer mit einem dicken Knüppel angelaufen, hatte dann aber Mühe und Not, die Hunde zurückzudrängen. Er hat sich dann auch entschuldigt. Ich war natürlich entsprechend geschockt. Und ich wusste, die Hunde können gefährlich sein, aber in direkter Gegenwart der Schäfer hätte ich nicht damit gerechnet, dass das passiert.
Und dem Schäfer war das auch letztendlich wurscht. Ich meine, er hat sich entschuldigt, okay, aber so richtig empathisch schien er nicht, oder?
Naja, er war dann schon geschockt, als das passiert war,
das schon.
Aber mir ist es unverständlich, dass die nicht vorher eingegriffen haben. Ob die die Situation als so harmlos eingestuft haben, ich weiß es nicht. Das so ungefähr so ein Verhalten hatte ich dann noch ein anderes Mal, was ich mir auch nicht erklären konnte, wo es aber dann nicht so ausgegangen ist.
Ja.
Ich habe dann ja auch relativ schnell meine Erfahrungen gemacht. Die Hunde übrigens, das sind Hunde verschiedener Rassen und Größen in der Regel. Also da sind kleinere, aber auch ganz große dabei. Das sind nicht alles solche weißen Schäferhunde, wie du das sagtest.
Okay, ich hatte irgendwie noch... Aber einer war weiß, oder?
Einer war weiß.
Nicht der dich gebissen hat.
Das weiß ich gar nicht genau, welcher mich gebissen hat. Aber ich habe den kleinsten im Verdacht. Die kleinsten Hunde sind ja oft die giftigsten. Und der Biss war auch dann nicht tief. Also das war letzten Endes nicht besonders schlimm, glücklicherweise. Ja, ich denke, ein großer, wenn der gebissen hatte, das hätte noch einen anderen Effekt gehabt.
Dann bist du ja weitergegangen und dann passierte aber Folgendes, weiß ich aus deinem Buch. Diese Hunde sind noch ein zweites Mal gekommen. Wie viel Angst hast du in der Sekunde gehabt?
Das war für mich völlig unfassbar, weil die Schäfer, die Schafe und die Hunde waren über den nächsten Hügel gezogen. Ich habe die gar nicht mehr gesehen. Aber 3 Minuten später oder 5 Minuten sind die Hunde zurückgekommen. Ich hatte dann aber draus gelernt und habe mich mit dem Rücken gegen eine Hütte gestellt, die auch da war, so eine Schäferhütte, sodass ich den Rücken diesmal frei hatte. Und das ging dann natürlich auch schon besser. Aber ich war überrascht, dass die überhaupt zurückkommen. Bis dahin habe ich gedacht, die bewachen letzten Endes ihre Schutzlinge, die Schafe. Und wenn die Schafe weg sind, haben die keinen Grund, nochmal zu kommen. Also für mich unverständliches Verhalten. Ich habe mich natürlich mit vielen Leuten in Rumänien dann auch unterhalten, wie man sich am besten verhält gegenüber den Schafen.
Ja.
Und es gibt wohl kein
Patentrezept. Du meinst gegenüber den Schafen oder gegenüber den Hunden?
Gegenüber den Hunden
natürlich. Okay, gut, ja.
Es gibt kein Patentrezept, das muss man klar sagen. Das Beste ist immer, eine Begegnung zu vermeiden. Das habe ich dann auch versucht. Ich habe, wenn ich Schafherden gesehen habe, große Bögen geschlagen, um da drum herumzukommen. Das ging natürlich nicht immer. Zu zweit ist man besser aufgestellt, weil man sich Rücken an Rücken aufstellen kann. Ruhe bewahren ist auf jeden Fall gut. Aber ich habe dann auch von den Schäfern gelernt, wenn die Hunde wirklich richtig aggressives Verhalten zeigen, dass die unmittelbar an einem dran sind, dann sollte man selber, wie du das ja auch gesagt hast, keine Angst zeigen und selber auch aggressiv auftreten. Also jetzt nicht schlagen, aber schon zeigen, wer der Herr im Haus ist.
Gibt es in den Karpaten ganz besondere Hunde? Also ich komme nur deshalb drauf, weil ich kenne diesen Begriff Karpatenhund. Und ich meine, eine der frühen Folgen der 3 Fragezeichen, als ich die noch als Bücher gelesen habe damals, hieß die 3 Fragezeichen und der Karpatenhund.
Genau, es gibt da natürlich wie in den meisten Gegenden schon traditionelle Rassen von Schäferhunden, in den Karpaten auch. Und bei denen das Besondere ist, dass die eigentlich seit jeher mannscharf auch abgerichtet worden sind, weil in der Vergangenheit und vielleicht auch heute noch, das weiß ich nicht, waren Schafdiebstähle gang und gäbe.
Mhm.
Und das ist wahrscheinlich schon auch eine Erklärung dafür, dass diese Hunde auf Menschen so besonders reagieren. Aber wahrscheinlich auch eher in Gegenden, wo selten Wanderer sind. In Karpaten gibt es durchaus auch schöne Wanderregionen, wo im Sommer auch eine ganze Menge Leute sicher unterwegs sind. Und ich glaube, da ist das Problem nicht so akut, weil die Schäfer, die Hunde, die Menschen einfach kennen.
Jetzt habe ich ein neues Wort gelernt, das gefällt mir. Mannscharf.
Ja, war das neu für dich? Interessant.
Ja, ich hatte noch Mann scharf. Das hatte ich so noch nicht gehört. Aber ich habe natürlich sofort kapiert, was es bedeutet. Und jetzt sag mal, erzähl bitte ganz kurz nochmal von deiner Freundin Anke, die letztes Jahr in den Karpaten war und eine unschöne Begegnung dort hatte. Die wurde gleich aber, ich glaube, 10-fach gebissen. Und sie war auch in der Wildnis unterwegs. Wie ist sie denn ins Krankenhaus gekommen?
Ja, sie hat sehr viel Glück gehabt. Also bei ihr war die Schafherde hunderte von Metern entfernt. Trotzdem sind die Hunde gekommen, 10 Stück, die sie eingekreist haben, irgendwann angefangen haben zu beißen. Und dann hat sie es tatsächlich geschafft, auf den Beinen zu bleiben. Sie hatte Bisse hauptsächlich in den Beinen, aber auch in den Armen, weil sie hat sich auch mit den Wanderstöcken verteidigt. Irgendwann kam dann auch ein Schäfer herbeigestürzt, hat die Hunde abgedrängt. Sie war aus vielen Wunden blutend und hat dann Mörderglück gehabt. Es war ein Wochenende, da war eine Art Jeep-Piste, dass da Rumänen auf Wochenendausflucht vorbeikamen, sie dann eingeladen haben und stundenlang mit ihr ins Tiefland gefahren sind, wo sie dann auch im Krankenhaus behandelt wurde. Und wie ein Wunder haben sich ihre Wunden dann auch nicht entzündet. Das ist ja sehr gefährlich bei Hundebissen oder überhaupt bei Tierbissen. Aber ihre Bisse haben sich nicht entzündet und deswegen hat sie noch Glück im Unglück gehabt.
Wie viel Angst hat die vor Hunden jetzt? Und wenn es nur der ganz normale Hund auf der Straße ist?
Ja, das ist natürlich schon da, aber sie ist erstaunlicherweise für mich noch im selben Sommer wieder dahin und hat sich wieder diesen Gefahren ausgesetzt. Diesmal allerdings mit Pfefferspray bewaffnet.
Aber sie hilft auch gegen Hunde.
Das hilft auch gegen Hunde. Ich habe auch andere Leute getroffen, die auch Pfefferspray schon mal eingesetzt haben gegen Hunde, wo es tatsächlich geholfen hat. Ob es dann in jeder Situation, gerade bei so vielen Hunden, hilft, weiß ich nicht. Aber ein bisschen sicherer ist man dann bestimmt schon unterwegs. Also sie ist wieder hin, hatte wieder Begegnungen mit Hunden, hat das Pfefferspray nicht einsetzen müssen, aber es waren wieder aggressive, unschöne Begegnungen. Und sie hat diese Reise dann abgebrochen. Aber sie hat sich ihrer Angst gestellt. Und ich denke, da ist auch kein Trauma zurückgeblieben. Aber wenn wir da jetzt, wir waren danach ja auch auf anderen Reisen noch zusammen unterwegs, wo wir auch Hunde getroffen haben. Sie hat da schon ein unsicheres Gefühl.
Wenn wir noch mal in den Karpaten bleiben, welche Erkenntnisse gab es denn für dich auf dieser Tour? Oder wusstest du im Prinzip ja vorher schon alles darüber, wie dieser Urwald zu erhalten ist?
Naja, Erkenntnisse gab es vor allen Dingen, was den Urwald selber angeht. Ich muss sagen, ich war vorher auch schon in europäischen Wäldern, Urwäldern gewesen, aber nicht in dem Umfang. Und mich hat vor allen Dingen sehr stark beeindruckt, wie dicht doch diese Wälder sind. Also was die in der Vorsprache, was die für einen Holzvorrat haben und wie vielfältig sie als Lebensraum sind. Und dass sie sich doch eigentlich so komplett vom Wirtschaftswald unterscheiden. Und da war für mich nochmal eine Lehre auch für Deutschland, wenn wir wirklich die volle Biodiversität des Waldes erhalten wollen, und das sollte unser aller Ziel sein, dann brauchen wir auch in einem gewissen Umfang Wälder, die gar nicht mehr genutzt werden. Also so 15%, wie das der NABU jetzt zum Beispiel auch fordert, ist durchaus absolut sinnvoll. Darüber hinaus müssen wir auch Naturwaldelemente, Urwaldelemente wie Totholz, Habitatbäume, die nie eingeschlagen werden dürfen, die richtig alt werden, in die normale Bewirtschaftung integrieren. Also das ist, glaube ich, ein Schluss, den man aus dem Urwald auch auf den Wirtschaftswald genau übertragen kann.
Und dieser Wald ist sehr, sehr dicht. Es ist Urwald. Da sind keine Pfade eingeschlagen. Da sind keine Wege. Das heißt, du arbeitest dich da durch das Dickicht immer mit der Machete in der Hand? Oder wie sieht es bei dir aus?
Nein, nicht mit der Machete in der Hand. Also das ist ja eher was für tropische Regenwälder.
Du willst ja nichts zerstören in erster Linie, ne?
Genau. Also die Wälder sind zwar dicht, was den Kronenschirm angeht, aber unten, wo man läuft, da gibt es zwar überall auch junge Bäume, aber die sind in der Regel gar nicht so dicht, weil einfach die Bäume oben drüber so viel Schatten spenden.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist es schwierig, dort voranzukommen, weil die meisten Gegenden, wo es den Urwald noch gibt, sind also sehr von der Topografie sehr schwierig. Steile Schluchten, sehr steile Hänge, also wo auch eine Holzernte schon immer sehr aufwendig und schwierig war. Deswegen ist ein Großteil dieser Wälder auch noch erhalten geblieben. Da war halt die Topografie dann immer mein Hauptproblem. Also einfach die Steilheit der Schluchten, Klippen und so weiter.
Worin besteht denn aber für dich der Reiz? Denn du kannst dich nur sehr langsam vorwärts arbeiten und gehst eben abseits irgendwelcher Pfade.
Der Reiz einerseits bestand natürlich darin, dass ich möglichst viele von diesen Urwäldern auch kennenlernen wollte. Und zwangsläufig musste ich da halt auch in so schwierige Regionen deshalb. Und natürlich hat man da auch so ein bisschen so ein Forscher-Entdecker-Gefühl, auch wenn es mitten in Europa ist. Mhm. Und das reizt mich natürlich jedes Mal auch schon sehr.
Was bedeutet der Begriff Nationalpark eigentlich genau? Ob jetzt für die Karpaten da dieses Nationalparkprojekt Europa oder aber hier bei uns der Schwarzwald, der jetzt ja auch Nationalpark ist, der Bayerische Wald. Das ist immer was ganz Besonderes. Ja. Also man kriegt es so mit irgendwie, es ist etwas zum Nationalpark erklärt worden und dann ist plötzlich alles anders. Was macht ein Nationalpark aus?
Ja, das Hauptmotto der Nationalparks ist Natur, Natur sein lassen. Und das ist ja ein ganz einfaches Motto, sagt aber eigentlich schon alles. Das sind wirklich Flächen, wo der Mensch nicht eingreifen darf und man die Natur sich selber entwickeln lässt. Und international ist in Nationalparks tatsächlich die Vorgabe, 75% der Fläche als solche Kernzonen total in Ruhe zu lassen. Das heißt nicht, dass da keine Wanderwege durchgehen dürfen, das ist durchaus möglich, aber halt keine forstwirtschaftlichen Aktivitäten, kein Holzeinschlag im Wald. Und das ist tatsächlich auch in den Karpaten ein großes Problem. Dort gibt es zwar viele Nationalparks, sowohl in der Slowakei als auch in Polen und Rumänien, aber die haben leider bis heute nicht die geforderten 75% Kernzone, sondern häufig nur 20 oder 30%. Auf dem Rest der Fläche darf der Wald bewirtschaftet werden. Und tatsächlich in Rumänien ist die Staatsforstorganisation Romsilva, die eigentlich die Waldbewirtschaftung durchführt, auch für den Schutz der Nationalparks zuständig. Und damit hat man natürlich den Bock zum Gärtner gemacht, weil das Schwergewicht dieser Organisation liegt ganz klar auf der Waldnutzung. Und das führt dazu, dass auch im unmittelbaren Umfeld von UNESCO-Weltnaturerbeflächen der Urwald bis vor kurzem oder wahrscheinlich auch jetzt noch von dieser Organisation abgehackt wird. Und das ist natürlich skandalös. Aber wie gesagt, Hauptkriterium Nationalparks, Natur, Natur sein lassen.
Von deiner Deutschlandtour weiß ich ja, dass letztendlich Handy, Akku, Wasser, dass das alles kein Problem war. Aber da gibt es ja auch überall Wege. Und irgendwie das ein oder andere Dorf oder auch den Einkaufsladen mal am Rande. Wie war denn das in diesen dicht bewaldeten Karpaten? Also nehmen wir mal an, Wasser.
Ja, Wasser war in der Regel kein großes Problem, okay, weil die sind eigentlich recht wasserreich. Eine Ausnahme war, wenn ich auf Bergkämmen unterwegs gewesen bin. Das habe ich zum Teil auch über mehrere Tage gemacht. Quellen sind ja normalerweise am Hang irgendwo oder weiter unten, nicht direkt auf dem Kamm. Und ja, da waren dann zum Beispiel aber auch Schaftränken, in die das Wasser geleitet wurde, eine ganz gute Wasserstelle für mich. Also das war kein großes Problem. Die Versorgung mit Lebensmitteln, ich habe mich nicht aus der Natur versorgt, mal abgesehen von Bärlauchblättern, Beeren und so weiter, sondern ganz normal in Supermärkten. Die gibt es dort durchaus auch. Es gibt aber auch noch so Tante-Emma-Läden, die es ja bei uns kaum noch gibt. Und das Längste, was ich so an Nahrung mal im Rucksack hatte, waren so 10 bis 12 Tage. Okay. Das ist zwar eine ganze Menge, aber durchaus noch tragbar.
Was ist drin? Also was nimmst du mit?
An Essen?
Ja, also was wird da eingepackt zum Beispiel?
An Essen, mein Standard morgens ist eigentlich Müsli, gerne halt auch mit Milchpulver dabei. Mittags Schokoladen und zwar auch eine ganze Menge, wenn ich das kriegen kann.
Als Energiespender
Energie,
oder was?
Energie ist das A und O, okay, weil wenn man so viel, so lange wandert, verbraucht man ja mehr als doppelt so viel Kalorien, wie man normalerweise brauchen würde. Und das muss einfach nachgeführt werden. Und auf der Tour jetzt hatte ich auch einen Kocher mit, aber keinen Benzin- oder Gaskartuschenkocher, sondern einen sogenannten Hobokocher, der mit kleinen Stöckchen funktioniert, ja, indem man die dann verbrennt. Das kann man also direkt vor Ort kann man den Brennstoff finden. Das geht sehr heiß, fast rückstandslos. Man muss natürlich darauf achten, dass man da keinen Waldbrand entfacht.
Ja, aber wie funktioniert das genau? Also wie kriege ich die Flamme? Streichholz.
Streichholz beziehungsweise Feuerzeug.
Alles klar, das schon.
Die so ein bisschen aufgeschichtet, ein bisschen Harz dabei. Oder ich habe dann auch immer ein paar Grillanzünder dabei. Das ist also ganz einfach. Und Nudeln. Nudeln habe ich dann auch gerne. Kartoffelbrei oder so für die Abendmahlzeit. Genau. Und
die du dann kochen musst erst.
Die ich dann kochen muss. Ich habe dann auch auf längeren Touren immer gerne Butter dabei. Mhm. Weil Butter gibt natürlich zusätzlich Kalorien.
Und wenn du dann nachts schläfst, darfst du im Wald schlafen? Wie hast du es, sag ich mal, mit dem Dach genommen? Wie genau? Man darf ja kein Zelt aufschlagen in Deutschland, haben wir letztes Mal gehört. Man darf aber eine Plane spannen. Das ist jetzt nicht Zelten. Wie ist das in Rumänien zum Beispiel geregelt?
Also in der Slowakei und Rumänien hatte ich tatsächlich ein Zelt mit. Mhm. Habe das auch benutzt und da habe ich nur einen sehr kleinen Nationalpark gesehen, wo tatsächlich Schilder standen, dass das Zelten verboten ist. Aber ansonsten habe ich da nichts gesehen und ich denke, dass es zumindest auch toleriert wird.
Ich fand es ja ganz spannend und viele fanden es spannend, als wir von dir gehört haben beim letzten Mal, dass es das ganz Besondere in Deutschland ist, dass jeder in den Wald darf. Das ist in den meisten anderen Ländern oder in vielen anderen Ländern nicht so selbstverständlich. Da habe ich mich im Nachhinein auch nochmal gefragt, warum dürfen die nicht in den Wald? Ist der da privatisiert oder was ist das Problem bei denen?
Genau. Das ist bei uns, wir haben ja auch 50% Privatwald. Trotzdem dürfen auch Privatwälder betreten werden. Aber in anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien oder auch in den Vereinigten Staaten, da darf Privatbesitz eingezäunt werden. Auch Wege, die da durchgehen, werden zum Teil versperrt. Und da gibt es also dieses freie Betretungsrecht nicht.
Du hast gerade angedeutet, es ist nicht die einzige Wanderung der letzten Zeit. Wir haben auch schon von deiner Freundin Anke gehört, die sich ein zweites Mal in die Karpaten begeben hat und wirklich unangenehme Begegnungen mit den Hunden hatte. Als ihr aber, und das ist nochmal ein anderes sehr spannendes Kapitel bei dir, als ihr durch die USA, durch die Wüste da gewandert seid, und ich glaube, das war letztes Jahr erst, gab es da auch Hunde?
Nein, da gab es keine Hunde, da gab es aber Kojoten die haben wir auch gesehen und relativ häufig auch gehört.
Die sehen schon in Disney-Filmen sehr unangenehm aus.
Ja, aber die sind relativ klein, also sind kleiner als Wölfe, wenn auch größer als Füchse und die sind natürlich auch nicht gefährlich für Menschen. Also das war da kein Problem. Wasser war auf unserer großen Wüstendurchquerung. Wir sind halt von der mexikanischen Grenze nur durch Wüste 2.500 Kilometer gelaufen, also komplett durch die Bundesstaaten Kalifornien und Nevada. Unter anderem auch durch das berühmte Death Valley, das Tal des Todes. Ja, da haben wir halt sehr viel Wasser getragen und haben auch viel, viel erlebt. Vor allen Dingen hatten wir uns letztes Jahr dafür ausgesucht, aber weil es im Winter sehr viel geregnet hatte dort. Und wir hatten uns sowas versprochen wie eine grünende, blühende Wüste. Ja. Und die haben wir tatsächlich zum Teil erleben dürfen.
Immerhin. Wart ihr enttäuscht oder war es schön? Was will man von einer Wüste?
Es war schön, aber zum Teil war es dann auch ein bisschen unerwartet. Also in Nevada hatten wir eine Zeit, wo es jeden Tag gewittert und geregnet hat, was also in dieser Häufigkeit schon ungewöhnlich ist. Und zum Teil ist man da völlig ungeschützt auf riesigen Ebenen, wo man sich nirgendwo verkriechen kann. Und wenn man da erst so einen Sandsturm auf sich zukommen sieht, wie so eine Wand und dann kommt hinterher auch noch ein Gewitter. Das ist dann schon was Interessantes.
Ihr seid da 2.500 Kilometer lang gewandert auf diesem Desert Trail, den irgendwann mal einer geplant hat, ne? Das heißt, welche Pfade werden da getreten oder ist das ein reiner Weg im Kopf?
Nicht im Kopf. Es hat eine ganz interessante Geschichte. Schon in den 90er Jahren gab es eine Gruppe, die sich Desert Survivors nannten. Die haben das damals alles geplant. Auf Karten, GPS und so gab es ja noch nicht. Aber als Folge von Wochenendwanderungen. Und tatsächlich hat erst 2012 jemand das am Stück gewandert. Und danach nur 2018 und 2019 nochmal. wir waren also dann die, ich glaube, 6 und 7. Und es gibt dort keinen Weg, es gibt keine Markierungen, gar nichts. Es gibt einen GPX-Track, also dass man nach GPS laufen kann.
Ja.
Aber ansonsten ist man zur Hälfte ungefähr ganz weglos unterwegs. Zur anderen Hälfte so auf irgendwelchen Fahrspuren, Jeepspuren aus der Vergangenheit, die sich aber auch kaum noch von der Landschaft unterscheiden. Es ist aber auch nicht so flache Wüste, wie man sich das vorstellt, sondern immer wieder wechseln sich große Beckenlandschaften und Bergketten miteinander ab, sodass wir da auch bis auf über 2800 Meter mal aufgestiegen sind.
Aber hat man nicht dann irgendwann auch genug gesehen, wenn man den 15. Tag auch auf- und abgelaufen ist und in die Ferne geguckt hat? Ist nicht irgendwann auch mal genug und der Durst nach grünem Wald wieder groß?
Ja, wir sind in den höheren Lagen von Nevada dann tatsächlich mal wieder in den Wald gekommen. Das ist allerdings nur ein sehr niedriger Wald aus einer Kiefernart und Wacholdern. Aber nichtsdestotrotz, als wir da unser Lager wieder auf dem Nadelteppich hatten, war das nochmal wieder ein ganz anderes Gefühl. Und ja, irgendwie schon zurückkommen in den Wald tatsächlich, auch wenn es nach unseren Maßstäben eher ein bescheidener Wald war.
Ja. Was macht die Anke eigentlich im richtigen Leben? Ist die auch Förster? Drin. Ist ja auch so ein Baumfreak.
Da will der Christian jetzt aber ganz genau wieder wissen.
Was hat ja auch Herr Oberförster im Wald also getrieben? Gibt es überhaupt den Begriff Oberförster? Gibt es da eine Rangliste unter Förstern? Oberförster?
Naja, das ist ein Begriff aus dem alten Preußen. Da gab es das tatsächlich schon.
Ach, das kenne ich. Im Hinterkopf habe ich der Oberförster.
Genau.
Pudelig.
Aber das gibt es eigentlich seit langem schon nicht mehr als offiziellen Begriff. Tatsächlich. Nee, aber die Anke ist eigentlich promovierte Agrarbiologin.
Ah, okay, gut. Also die interessiert sich auch für das, was da wächst und fleucht und kreucht und so, ne?
Genau.
Also ihr wart die ersten Nicht-Amerikaner tatsächlich, die diese Strecke bewältigt haben. Ja, genau. Da war der Ehrgeiz groß.
Ja, und wir waren auch die ersten überhaupt, die das ohne Wasserdepots gemacht haben. Alle anderen, die den Weg vorher gewandert sind oder die Strecke vorher gewandert sind, sind die vorher abgefahren. An manchen Punkten kreuzt diese Strecke oder diese Route auch Pisten oder auch Straßen. Und da haben die Wasserfässer eingegraben und auf der Wanderung sind sie dann darauf zurückgekommen. Und das haben wir halt überhaupt nicht gemacht.
Und aber was sehr clever ist von denen eigentlich. Also die Fässer sind richtig in den Boden vergraben.
Genau, richtig in den Boden eingegraben.
Auch versiegelt oder kommt da jeder ran?
Nö, was heißt
theoretisch?
Theoretisch könnte da schon jeder dran kommen, aber da ist ja Sand und Erde drüber. Und das ist natürlich auch abseits der Straßen dann. Also
man braucht eine Schatzkarte dazu.
So ein bisschen, genau.
Habt ihr welche gefunden, Fässer?
Nee. Wir haben natürlich auch nicht danach gesucht. Und wie gesagt, es waren ja auch drei andere Leute vor uns, beziehungsweise ein paar auch. Also so gut wie niemand.
Aber was muss man sich einfallen lassen, um letztendlich auch nicht zu verdursten? Es ist ja auch teilweise extrem heiß. Das heißt, ihr braucht extrem viel Wasser auch, um zu überleben. Aber was habt ihr euch denn einfallen lassen, zum Beispiel, um eben nicht zu verdursten, um immer an Wasser zu kommen?
Zunächst hatten wir eine ganz gute Informationsquelle von unseren Vorgängern. Die haben nämlich eine Liste der Wasserstellen gemacht und auch, wie weit man sich darauf verlassen kann oder nicht. Mhm. Das hat zwar nicht immer hundertprozentig hingehauen, aber schon ganz gut. Dazwischen und auch auf Nummer sicher zu gehen, haben wir halt das Wasser getragen, sodass wir also auch zum Teil Wasser für 3 Tage getragen haben. Aber entscheidend waren die Temperaturen. Also im Sommer kann man sowas nicht machen, da ist es viel zu heiß. Und als wir dann im Death Valley angekommen waren, ausgerechnet dann kam schon eine richtige Hitzefälle mit über 40 Grad im Schatten. Aber da gibt es keinen Schatten und in der Sonne ist man dann natürlich auch schnell bei über 60 Grad. Und da haben wir es auf einer Etappe, 55 Kilometern, dann so gemacht, dass wir in die Nacht reingelaufen sind und durch die Nacht durch. Wir haben dann in der Nacht 2-3 Stunden geschlafen und am nächsten Morgen, solange es noch halbwegs kühl war, weiter. Wir hatten für diese 55 Kilometer 9 Liter Wasser pro Person dabei. Aber als wir dann wieder in den Ort getrennt sind, also so eine Oase im Death Valley, waren wir so durstig, dass wir mehrere Liter am Stück getrunken haben. Also man kann sich nicht vorstellen, wie der Durst, sobald die Temperaturen über 40 Grad sind, nach oben geht.
Wie knapp war es denn? Also um nicht irgendwelche Schäden davon zu tragen? oder Halluzinationen hier zu bekommen?
Naja, so ganz knapp war das nicht. Also es gibt da ja mehrere Stufen, wie der Körper reagiert. Und wir waren immer erst bei der mildesten Stufe. Das heißt Kopfschmerzen, ein gewisses Schwindelgefühl. Vor allen Dingen wird man dann schnell relativ schwach. Das hatten wir schon, aber darüber weitergehende Stadien hatten wir glücklicherweise nicht.
Hat irgendjemand im Death Valley oder auch in dieser Wüste auf dem Desert Trail auch mal Mundharmonika gespielt? Sind irgendwelche Steppenläufer von rechts nach links vor euren Augen vorbeigeweht? Wie viel Wildwest-Feeling gab es?
Tatsächlich sind wir auch mal in solche Orte, beziehungsweise das eine, wo wir hingekommen sind, das war gar kein Ort, das war eigentlich nur ein Saloon, wenn man so will. Und da konnte man sich schon ein bisschen in den Wilden Westen versetzt fühlen. Und da gab es eine ganz große Besonderheit, von der wir schon Tage vorher gehört oder Wochen vorher gehört hatten, nämlich den Monster Burger. Wenn man ein Bild von dem Monster Burger sieht, kann man sich vorstellen, das ist der Mount Everest aller Burger. Und als Wanderer ist man natürlich immer sehr, sehr ausgehungert. Wir haben gedacht, ach, wir schaffen den locker, haben dann aber glücklicherweise nur einen für uns beide bestellt und hatten Mühe und Not, mit dem fertig zu werden.
Aber die kann man doch gar nicht essen. Also das klingt vielleicht toll, aber das lässt sich doch überhaupt nicht essen. Schon der Big Mac ist kaum zu essen.
Ja, das stimmt. Man muss natürlich dann die einzelnen Schichten abtragen. Okay, das ist schon wahr.
Ja, aber total schwachsinnig, alles in ein Brötchen zu machen, wenn man eigentlich gar nicht reinbeißen kann.
Aber das stimmt, aber es sieht halt gut aus. Es sieht super aus.
Und der Saloon, also stelle ich mir den jetzt falsch vor, wenn ich ihn mir so wie in Westernfilmen vorstelle? Oder ist das ein modernes Steingebäude?
Ja, ich weiß es so aus dem, also Holz war schon auch dabei, aber nicht nur Holz, schon auch Stein. Also so ganz, wie man das aus dem Western kennt, sah es nicht aus, tatsächlich. Und ein bisschen moderner war es dann natürlich auch schon mit Kühlschränken und allem drum und dann.
Zum Glück.
Das ist klar. Aber sonst so die Bar und auch die Leute, die da so waren, ja, zum Teil konnte das schon in den Wilden Westen passen. Es hatte aber auch tatsächlich keiner seine Waffe umgeschnallt. Da war ich tatsächlich erstaunt, als ich das erste Mal gesehen habe auf offener Straße. Das ist ja in vielen Bundesstaaten im Westen der USA erlaubt, dass man offen eine Waffe trägt. Und das ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig.
Es war auch kein Pferd angebunden vor dem Saloon.
Nee, da war jetzt kein Pferd angebunden. Das wäre natürlich noch schöner gewesen.
Da stand eine ganze Reihe von Jeeps vermutlich, oder?
Genau. Ja. Im Zweifelsfall fährt man dann ja mit einem Jeep oder mit solchen futuristischen Offroad-Buggies. Da haben wir auch einige Male Leute getroffen.
Ihr habt natürlich auch den ein oder interessanten Typ Mensch getroffen dort. Vielleicht sogar in einem dieser Salons. Vielleicht einer von den Jungs, die mit einer Waffe an der Hüfte rumgelaufen sind. Wer fällt dir sofort ein?
In diesem Jahr ist ja Wahljahr in den USA. Ja. Und naja, also in meinem normalen Leben würde ich, glaube ich, niemanden treffen, der Trump-Anhänger ist und sich auch offen dazu bekennt, dass Lehrer in der Schule immer mit der Waffe umgeschnallt rumlaufen sollten. Aber solche Leute haben wir da kennengelernt. Aber das waren wirklich sehr, sehr nette Leute, die uns sogar in der Wüste von ihrem Essen und Trinken abgegeben haben, die extrem gastfreundlich waren und mit denen man sich eigentlich ganz gut unterhalten konnte. Aber ich habe da natürlich nicht gesagt, dass ich politisch ganz anderer Ansicht bin. Für mich war trotzdem verblüffend, wie gut man sich doch mit solchen Leuten abseits der Politik unterhalten kann.
Das ist aber schön. Das ist ja gerade innerhalb von Familien nicht immer so. Da wissen wir, es gibt ganze große Zerwürfnisse und zerrissene Familien, einfach getrennt durch die politischen Lager. Aber schön, dass das an der Bar funktioniert hat.
Ja, das war jetzt nicht an der Bar, aber
also
trotzdem.
Das war nicht an der Bar. Hatte ich mir einfach so zurechtgerückt, weißt du? Ja. Gerald, du bist wieder viel gewandert in diesen letzten Jahren nach deiner großen Deutschland-Tour, über die du damals geschrieben hattest. Jetzt eben auch vor knapp 2 Jahren durch die Karpaten, Rumänien, Polen, Slowakei. Darüber hast du geschrieben in diesem Buch. durch das wilde Herz der Karpaten, heißt es. Und letztes Jahr dann auch mein ganz, ganz interessanter Trip hier auf dem Desert Trail. Dann bleib gesund auf jeden Fall, verlier die Wanderstöcke nicht, wie fast schon anfangs dieser Karpatenwanderung, als du in diesem Schneehang feststecktest und dir auch noch der Wanderstock abhanden gekommen ist. Ne? Aber du bist dann wieder hochgeklettert und hast ihn wiedergeholt, weil du brauchtest ihn ja.
Genau. Ich bin da aber wie auf rohen Eiern wieder hochgeklettert, das kann ich dir sagen.
Gerald, danke dir für heute und bis die Tage.
Ja, danke Christian, es war mir ein Vergnügen. Bis dann.
Talk mit Tees.